Hören Sie jetzt die Sonntagsrunde im Kontrafunk mit Burkhard Müller-Ulrich.
Ich grüße Sie, verehrte Hörer, und ich freue mich, dass Sie auch an diesem 27. April 2025 wieder dabei sind und uns zuhören bei unseren sonntäglichen Bemühungen, Sie zu unterhalten, indem wir uns unterhalten und manche Dinge, die katastrophal schieflaufen, wenigstens verbal ein wenig gerade zu rücken, einfach durch Kritik und Widerspruch und im Zweifelsfall auch Kontext. Das ist unser Ziel, das ist unsere Aufgabe, nicht nur in der Sonntagsrunde, sondern ganz generell im Kontrafunk. Und wenn Ihnen das wichtig ist, dann denken Sie bitte daran, den Kontrafunk finanziell zu unterstützen, entweder in Form von Spenden oder, wenn Sie es sich leisten können und etwas mehr Geld einsetzen wollen, in Form eines Investments in die Kontrafunk AG. Wir sind eine schweizerische Aktiengesellschaft und führen in den nächsten 3 Wochen eine Kapitalerhöhung durch. Sie können sich mit mindestens 25.000 und höchstens 100.000 Schweizer Franken beteiligen. Und wenn das für Sie in Frage kommt, dann schreiben Sie bitte an info@kontrafunk.radio. Wir melden uns dann mit weiteren Informationen. Eine dritte Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen, sind Werbung und Sponsoring. Und in diesem Sinne bedanke ich mich heute wieder einmal bei Herrn Thorsten Merker in Halle, der uns schon von Anfang an mit seinen Zuwendungen hilft. Zur Diskussion begrüße ich jetzt den Theologen und Philosophen und Herausgeber der Webseite Philosophia Perennis, Dr. David Berger, den habilitierten Staatsrechtslehrer und Rechtsanwalt Dr. Ulrich Vosgerau sowie den Politologen und Politikberater Robert Willacker. Herzlich willkommen. Während wir hier plaudern, wird in Wien gewählt. Die Wahllokale schließen um 17 Uhr. Allerdings nehmen wir diese Sonntagsrunde genau einen Tag vorher auf, können deshalb über den Wahltag selber nichts sagen. Aber, Herr Willacker, Wien ist Ihre Wahlheimat. Und als Politikberater können Sie doch sicher einen Tag vorausschauen. Also, wie geht's aus?
Ja, also Wien ist seit über 100 Jahren von der SPÖ dominiert. Die SPÖ stellt hier traditionell den Bürgermeister, hat hier sehr, sehr starke Ergebnisse, um die 40%. Auf der rechten Seite des politischen Spektrums ist die zweitstärkste Partei die FPÖ. Nach 2019, es ist den deutschen Hörern vielleicht bekannt, die sogenannte Ibiza-Affäre rund um Heinz-Christian Strache hat bei der anschließenden Wahl im Jahr 2020 dafür gesorgt, dass die FPÖ von über 30% auf nur noch 7% abgestürzt ist. Das heißt, wir rechnen jetzt damit, dass in Wien eine mindestens Verdreifachung der Stimmen stattfinden wird. Die Stimmung diesbezüglich ist sehr gut in der Stadt. Also ich denke mal 20-21% sind auf jeden Fall drin. Von daher wird es da morgen große Bewegungen auch geben bei den Wählerstimmen.
20-21% für die FPÖ auch in Wien, weil die Lage so katastrophal ist? Oder was sind die Hauptgründe? Was ist los in Wien?
Grundsätzlich muss man sagen, dass die FPÖ in ganz Österreich sehr stark ist in den letzten Jahren, vor allem durch 3 Themen, würde ich sagen, durch die Migrationskrise, die anhaltende seit 10 Jahren, durch das Thema Corona und die damit einhergehenden staatlichen Maßnahmen, wo die FPÖ einfach ein Alleinstellungsmerkmal hatte im Bereich der Kritik gegen diese Maßnahmen. Und das dritte ist einfach auch im Zuge mit der Ukraine-Krise die Gasversorgung, die Energieversorgung und die Teuerung, die vor allem im vorletzten Winter sehr zu Buche geschlagen hat. Hier war eigentlich die FPÖ die einzige Partei, die da sehr klare Positionen auch gegen Sanktionen, gegen Corona-Maßnahmen, gegen Migration ergriffen hat. Das wurde belohnt und deswegen sehen wir in ganz Österreich, aber vor allem auch in Wien jetzt, da auch wieder sehr gute Ergebnisse.
Ist Wien nicht eigentlich pleite? Also Sozialisten sind jetzt nicht berühmt dafür, gut mit Geld umgehen zu können. Und ich habe da auch noch ein paar Vorschläge aus Deutschland zu machen, aber jetzt höre ich Sie erst nochmal zu diesem Thema.
Das stimmt natürlich, Wien ist pleite, aber da ist diese Stadt in guter Gesellschaft. Also wenn wir uns Berlin anschauen, ist das ja nicht viel anders. Wien ist noch etwas hübscher als Berlin, das rettet das Ganze vielleicht noch etwas. Also gerade in den Innenstadtbezirken, die Bauten sind sehr hübsch anzusehen. Da kann man eine ganze Weile drüber hinwegtäuschen, dass die Stadtkasse in diesem Fall dann schon leer ist.
Ja, und die Wohnungen sind relativ groß, wenn ich mich recht erinnere. Also ich habe da so ein paar Freunde besucht und immer gestaunt, was für fabelhafte Quadratmeter es da gibt. Wie wäre es denn mal mit einer Wohnflächensteuer? Die Bonner Stadtwerke legen da jetzt einen Plan vor, habe ich gelesen. Das hängt mit dem Gebäudeenergiegesetz zusammen. Hängt ja alles mit Energie und mit Klima und mit Umweltdingen zusammen. Aber das Schöne ist jetzt, dass man also dort sagt, wir wollen die Leute dabei unterstützen. Das ist das Allerschönste, diese Formulierung. Wir wollen sie unterstützen, ihre Wohnfläche zu verkleinern. Also wer zu viel Quadratmeter hat, bitte ein paar abgeben, bitte untervermieten, bitte vielleicht an Migranten vermieten oder überhaupt gleich ausziehen. Ist das ein guter Vorschlag, auch in Wien?
Wir haben hier in Wien im österreichischen Mietrecht eine sehr, sehr spezielle Situation. Hier gibt es den sogenannten Friedenszins. Mietverträge, die vor 1914 abgeschlossen worden sind, dürfen dann kaum noch erhöht werden. Also es führt zu der absurden Situation, dass wir teilweise hier im Innenstadtbezirken auf 150 Quadratmeter Mietpreise von 180, 190 Euro haben. Also Wien hat hier seine ganz eigenen Probleme, mit denen es kämpfen muss. Grundsätzlich sehen wir natürlich bei solchen sozialistischen Maßnahmen, wo der Staat in die Wohnpolitik eingreifen möchte, neu steuern möchte, neu austarieren möchte, einfach mehrere Verfehlungen, die da zusammenkommen. Auf der einen Seite ist es so, es wird nach wie vor einfach zu wenig gebaut. Man muss ja, wenn man heute Wohnungen bauen möchte, wenn man nachverdichten möchte, sich durch einen Dschungel an Bürgerinitiativen, Widerständen von Grünen, von Roten kämpfen. Dadurch ist zu wenig Wohnfläche meistens in den Ballungszentren vorhanden. Und das ganze Thema Migration spielt da natürlich ganz offensiv mit rein. Ja. Die Verdrängungen, vor allem, sage ich mal, im Bereich von günstigem Wohnraum, von vielleicht kleinem Wohnraum, die ist ganz massiv durch die illegale Massenmigration der letzten 10 Jahre. Und weil man dieses Problem bekanntermaßen auch nicht anpacken möchte, muss man halt jetzt versuchen, durch staatlichen Eingriff dann irgendwo noch zu retten, was noch zu retten ist. Aber das ist ein Wahnsinn, wenn man es mal ganz deutlich ausspricht.
Ich habe unsere aus Berlin zugeschalteten Diskutanten nur ganz leise schnaufen gehört, als sie sagten, ja, 200 Quadratmeter für 200 Euro oder sowas Monatsmiete. Ulrich Vosgerau, David Berger, wie ist denn das? Wäre das toll?
Ja, also ich wollte gerade zurückfragen, das ging mir auch durch den Kopf. Wie geht denn das wirtschaftlich? Also vermutlich wird es nicht so viele Wohnungen geben, die schon vor 1914 vermietet worden sind, weil es ist ja in Wien auch ziemlich viel umgefallen, glaube ich, weltkriegsbedingt. Aber wie soll denn das gehen? Also wenn ich der Eigentümer von dem Haus bin und dann muss ich Wohnungen vermieten und die Mieteinkünfte sind ein Bruchteil meiner Kosten. Das geht ja nicht darum, dass der Hauseigentümer nicht reich wird, sondern der läuft ja auf die Pleite zu, wenn er nur einen Bruchteil seiner Kosten einnehmen kann. Wie funktioniert denn das wirtschaftlich?
Die Wohnungen sind nicht rentabel. Das ist ganz einfach zu beantworten. Das sind in Österreich ungefähr nach Schätzungen noch 55.000 Wohnungen mit diesen Altmieten, die das betrifft. Und 2/3 davon stehen eben in Wien. Der Vermieter bekommt für so eine Kategorie B-Wohnung etwa 1 Euro pro Quadratmeter, teilweise ein bisschen mehr. Also wir reden da nicht mal über Profite, sondern das sind nicht mal mehr die Kosten, die da gedeckt werden können. Also diese Wohnungen sind definitiv nicht rentabel.
Okay, da würde ich als Jurist natürlich als nächstes sagen, da muss der Vermieter doch den Staat in Haftung nehmen und muss sagen, es ist ja eine übermäßige Einschränkung der Eigentumsfreiheit und der Staat muss ihn entschädigen.
Schade, dass wir jetzt keine Mietrechtsberatung machen können, aber toll ist es schon. Ich habe auch viel gelernt, wusste das nicht. Vor allem das schöne Wort Friedenszins, also für Mieten vor 1914, Verträge abgeschlossen. Klasse. Andere Idee, aber dann höre ich auch auf mit Wohnungsproblemen. In Wiesbaden hat man etwas eingeführt, nämlich den sogenannten Wassersand. Das wurde schon mal abgelehnt, das ging vor Gericht, weil die Landesregierung hat gesagt, nee, das könnt ihr nicht machen. Das war eine tolle Idee von SPD, Grünen, Linken und Volt, diese kleine Ultrapartei. Worum geht's da? Also Wasser wird ja sowieso bezahlt, auch der Verbrauch wird bezahlt, das Abwasser. Aber jetzt wird das also nochmal bezahlt. Also es ist eine Verbrauchssteuer auf die Verbrauchssteuer. Umsatzsteuer lassen wir ganz raus. Das ist ja auch eine Verbrauchssteuer, die ist auch schon drin. Und dann hat man also gesagt, nee Leute, das geht nicht. Wir können nicht jetzt eine und dieselbe Sache mehrfach hintereinander so besteuern. Aber das Gericht, gut, ist noch nicht rechtskräftig in letzter Instanz. Das Gericht hat aber wie immer eine tolle Begründung herangezogen, nämlich der Klimawandel. Also ist gut für die Umwelt, wenn die Leute ein bisschen weniger Wasser verbrauchen. Uli, hast du es verfolgt?
Ja, ganz am Rande. Es ist eine erstinstanzliche Entscheidung und da sollte die Kommunalaufsicht auf jeden Fall dranbleiben. Ich glaube nicht, dass das in der Berufung aufrechterhalten bleibt, weil es ist ja eine schwachsinnige Argumentation. Es geht darum, ob die Gemeinde überhaupt die Kompetenz hat. Kompetenzen sind im Steuerrecht erstmal ganz wichtig. Wer kann überhaupt welche Steuern worauf erheben? Und es ging darum, dass sie darauf die Kompetenz nicht hat. Es hat ja die Gemeinde kein freies Steuererfindungsrecht. Deswegen würde ich schätzen, dass die Kommunalaufsicht hier in die Berufung gehen wird und dass die vermutlich gewinnen. Aber wir sehen eben überall dasselbe Prinzip und es ist wirklich zum Schreien und da müsste es auch langsam mal einen Aufstand geben. Das ist ja genau das, was du erwähnt hast mit der Wohnraumsteuer. Man zahlt ja ohnehin schon sozusagen eine quadratmeterbezogene Wohnraumsteuer, auch wenn das nicht so heißt, und zwar durch die CO2-Abgabe, durch die CO2-Bepreisung. Denn wenn man so und so viel Quadratmeter hat, egal ob als Eigentümer oder als Mieter, dann muss man die ja heizen, weil wenn man sie nicht heizen würde, dann vergammelt natürlich das ganze Haus. Ich habe also automatisch immer höhere CO2-Kosten, wenn ich mehr Quadratmeter habe. Das gibt es ja alles schon. Und jetzt wollen die nochmal hergehen und noch was obendrauf machen. Ja, einfach in Reaktion darauf, das ist ja auch wieder ganz deutlich. Man denkt natürlich einerseits, das war auch mein erster Gedanke, ob das nicht alles einer Umverteilung eben an kinderreiche migrantische Familien dient, das wird wohl dahinter stecken, aber Ausgangslage ist wirklich die, und das ist noch viel frappierender, dass wir hier in Deutschland jedenfalls inzwischen kubanische Zustände erreicht haben, insofern, dass es technisch kaum mehr möglich ist, neuen Wohnraum zu erschaffen, weil jeder, der sich das vornimmt oder der das versucht, der muss dann eben die Kalkulation durchrechnen und dann stellt er fest, die Mieten, die er nehmen müsste, damit sich das dann in 40 Jahren mal rentiert und in 30, 40 Jahren abbezahlt werden kann, die Kredite, die sind dermaßen hoch, dass sie sich keiner leisten könnte. Und deswegen kann man das Vorhaben einstellen, man wird es nicht vermieten können. Und dann geht es eben darum, den bestehenden Wohnraum anders zu verteilen. Wenn man keinen neuen schaffen kann, dann muss man den bestehenden irgendwie anders verteilen. Und da kann man sich dann verschiedene Methoden ausdenken.
Also du hast gerade bestritten, dass die ein freies Steuererfindungsrecht hätten. Wenn ich das so angucke, habe ich aber das Gefühl, dass ja. Also jede Gemeinde hat ja immer tolle Ideen. Dann gab es mal die Bettensteuer, dann gab es dies, dann gab es jenes. Also die haben ja wirklich Fantasie bei der Erschaffung neuer Abgaben.
Ne? Da muss aber eine gesetzliche Grundlage da sein. Es ist natürlich so, dass die kommunale Selbstverwaltung gibt. Die regieren sich nicht, das sind keine Gesetzgeber, aber sie haben eben Selbstverwaltung. Und deswegen müssen sie auch einen gewissen Entscheidungsfreiraum haben, auch in der Steuererhebung, damit sie eben politische Entscheidungen treffen können, in dem Sinne, dass die eine Gemeinde sagt, wir erhöhen jetzt die Steuern, wir brauchen das Geld. Und die andere Gemeinde sagt, ein bisschen im Sinne der Reaganomics, die Älteren erinnern sich, wir senken die Steuern und das Senken der Steuern wird zu höheren Einnahmen führen, weil wir dann nämlich attraktiv sind. Dann kommt Gewerbe zu uns oder es kommen auch wohlhabende Einwohner und so. Also da müssen wir ein bisschen schrauben können, aber das sind alles Freiheiten und Kompetenzen im Rahmen der gegebenen Gesetze, die eben vom Landtag oder eben auch vom Bundestag gekommen sind, denn die Kommunen sind ja keine Gesetzgeber, deswegen stimmt es nicht, was gelegentlich in der Zeitung steht, wenn vom Gemeindeparlament die Rede ist. Man sieht das dann vor Augen, die sitzen ja auch da wie im Parlament. Es ist eben kein Parlament, es ist kein Gesetzgeber, es ist ein kollegiales Verwaltungsorgan.
So, und diese ganzen Freiheiten, die funktionieren ja natürlich nur, wenn ein freiheitlicher Markt den Rahmen für das Ganze abgibt. Wir sind vom Abwasser gekommen gerade, in Wiesbaden jedenfalls geht es darum. Und Abwasser, das ist ja unter anderem das Pipi, nicht wahr?
Wir kommen ja vom Abwasser her.
Ja, wir kommen vom Abwasser, genau. Da hat ja schon vor ein paar tausend Jahren mal jemand gesagt, also Steuer auf Pipi, ja, non olet.
Ja.
Jetzt hast du schon von Umverteilung gesprochen und ich gebe mir als Moderator jetzt Mühe, zu einem anderen großen Thema zu kommen. Aber tatsächlich, ja, Umverteilung haut hin, denn der gestorbene Papst war ja ein großer Freund auch der Umverteilung. Und damit sind wir bei Ihnen, lieber David Berger. Haben Sie dieses wunderbare Bild von Steinmeier und Söder gesehen, dieses Selfie, wie Sie also lachend zu dieser Papstparty gereist sind? Worum ging es da? Begräbnis oder war das eher ein Kegelverein?
Ja, den Eindruck könnte man gewinnen. Natürlich habe ich das gesehen gehabt. Das war ja nicht zu übersehen. Das hat in den sozialen Netzwerken ganz schnell die Runde gemacht, noch während das Requiem vom Petersplatz übertragen wurde. Ja, sie wirken so, dass es zu ihrer Rolle passt, die sie auch gesamtkirchlich oder weltpolitisch spielen. Es sind halt zwei so spätpubertäre Jungs, die albern da kichern oder lachen, obwohl eine Beerdigung ist, weil sie sich nicht so richtig benehmen können. Später dann hat Söder noch ein Foto von sich gemacht, wo er erhabenen Hauptes über den knienden Gläubigen steht auf dem Petersplatz. Das ist noch ikonografischer und zeigt seine Selbsteinschätzung. Ein anderes Foto ging um die Welt, wo Präsident Trump mit Zelensky im leeren Petersdom saß. Die waren kurz vorher noch am Grab gewesen. Und mit diesem Bild verbinden sich doch so viele Hoffnungen, dass am Grab dieses Papstes, der ja durchaus auch positive Aspekte hatte, gerade sein Bemühen um den Frieden, das weit ab ist von der Koalition der Willigen und der Aufforderung unserer Politiker, endlich wieder kriegstüchtig zu werden, war für mich ein solcher positiver Punkt des Pontifikates, dass, wenn das möglich wäre, dass hier in diesem Gespräch endlich die Wege geebnet worden sind, dass auch Zelensky einschwenkt und wir einen Frieden für die Ukraine, einen Frieden für Europa haben, dann wäre das eine wunderbare Geste und dieses Foto würde noch mehr in die Geschichte eingehen, als es ohnehin eingegangen ist.
Es hatte so ein bisschen was von Lehrer-Schüler-Verhältnis, ne? Wie der Prorektor Trump ja. sich da so vorbeugt und sich den etwas betröppelten Jungen da vornimmt. Man hätte zu gern erfahren, was gesprochen wurde. Gut, das wissen wir jetzt nicht. Aber in der Tat, es gibt diese Bilder, die eine Weile nachhallen und vielleicht, wenn dann ein Ergebnis vorliegt, wird man das mit dem Bild auch in Verbindung bringen. Nochmal was anderes, weil wir von Bildern reden. Natürlich gehört traditionell auch die Aufbahrung eines gestorbenen Papstes dazu. Auch davon gibt es Bilder. Und jetzt haben doch ganz viele Leute irgendwie geschrieben, nein, das sei eine Zurschaustellung, das ist schrecklich, will man nicht. Was ist davon zu halten?
Da gibt es zwei Probleme angesichts dieser Bilder. Es gibt die Leute, die Selfies mit sich und dem toten Papst machen und dann so Selfie-Stäbe benutzen und fast in den Sarg reinfallen dazu. Das hat natürlich schon was, zumindest Grenzwertiges, würde ich sagen. Aber ist typisch für unsere Zeit, auch wenn sich die Leute aufregen, dass Leute auf dem Holocaust mal in Berlin Selfies machen. Da hat man sich inzwischen schon dran gewöhnt. Auf der anderen Seite ist natürlich auch Empörung da, weil man inzwischen mit allem, was Tod und Krankheit ausmacht, so schlecht umgehen kann. Deswegen hat sich ja diese ganze Corona-Hysterie so bewährt. Weil der Umgang mit Sterben und Tod so tabuisiert worden ist, so weggeschoben worden ist, auch der Umgang mit Krankheit so weggeschoben worden ist, dass man solche Bilder fast nicht mehr ertragen kann. Ich kann mich erinnern, ich war etwa 7 Jahre alt, da ist meine Urgroßmutter gestorben. Da hat mich meine Großmutter mitgenommen. Wir haben die Hand der toten Frau gehalten und den Rosenkranz gebetet. Das war für mich als Kind überhaupt nicht traumatisierend oder erschreckend, sondern es hat mir ganz viel schon als Kind, der natürlich immer bleibend Angst vor dem Tod genommen. Und ich glaube eben, dass von daher die Aufbahrung des Leichnams durchaus etwas ist, was man den Menschen zumuten sollte. Und sie gehen ja freiwillig hin noch dazu. Und was vielleicht endlich unser Verhältnis zu Leiden und Tod verändern sollte. Der Papst selber hat in einer seiner letzten Schriften gesagt, dass er keine Angst vor dem Tod hat, aber Angst davor, dass er krank ist und leiden muss. Auch das ist natürlich etwas, wo man sagen muss, da waren seine Vorgänger ganz anders. Johannes Paul II., der sein Leiden Gott aufgeopfert hat, der als eine wesentlich theozentrischere Perspektive im Hinblick auf sein Pontifikat hatte, als das Franziskus hatte, der doch sehr Sozialarbeiter mit Wohlfühlmodus war.
Es sind halt uralte Traditionen, weswegen es merkwürdig wäre, wenn man wegen neumodischer Empfindlichkeiten, die ja wahrscheinlich ohnehin nur in westlichen Ländern da sind, diese auf einmal abbricht. Nun gibt es andere Traditionen. Es gibt ja nicht nur die uralte Tradition, dass der Tote aufgebahrt wird. Wir haben ja mal gehört, erinnern uns vielleicht, die öffentliche Zurschaustellung einer Leiche heißt im Englischen ja Public Viewing. Ja, wir hatten ja seinerzeit im Sommermärchen-Sommer dieses Wort dann benutzt und hatten ein seltsames deutsches Wort draus gemacht, das im Englischen nicht gibt. Also Public Viewing ist eigentlich das Ausstellen der Leiche. Es gab auch die gegenteilige Tradition, die öffentliche Geburt. Also letztlich dient das Aufbahren ja dazu, dass die Leute wirklich sehen können, okay, er ist tot, wir haben es selbst gesehen. Ja, der Neue, das ist kein Usurpator. Es gab die öffentliche Geburt. Friedrich II. Von Sizilien, der mittelalterliche Kaiser, ist geboren worden in einem Zelt in Palermo. Und da waren die Frauen von Palermo anwesend. Natürlich nicht alle, sondern so die bessere Gesellschaft. Damit also die Frauen von Palermo bezeugen können, dieser Knabe ist tatsächlich da aus der Königin herausgekommen. Der ist nicht später da unterschoben worden. Das haben wir heute nicht mehr. Und andere Dinge, na, so Rituale, öffentliche Rituale sind natürlich auch im dauernden Fluss. Ich fand es irritierend als, sagen wir mal, etwas konservativ grundierter, nicht-katholischer Fernsehzuschauer, dass die Leute, wenn also die Leiche des Papstes herangetragen wird, spontan Applaus spenden. Das hätte man früher auch nicht gemacht. Man versteht ja gleich, wie die Leute das meinen. Also ein konservativer alter Bock wie ich ist dann schockiert. Man versteht, wie sie es meinen. Ich fühlte mich daran erinnert, als Thomas Gottschalk vor langer Zeit die Wetten-Dass-Moderation übernahm. Da haben die Leute, wie er kam, nicht nur wie verrückt geklatscht, geschrien und getrampelt. Sie haben auch gellend gepfiffen. Und ich weiß, das fanden die älteren Leute damals irritierend. Die fragten dann immer, pfeifen die den jetzt aus oder so? Aber so war das gar nicht gemeint. Das war ein Ausdruck der Begeisterung auch. Also so kann sich sowas auch mal schnell wandeln wahrscheinlich.
Ich würde gerne Robert Willacker mal hören, weil er ist, wenn ich richtig sehe, der Jüngste in unserer Runde. Und David Berger hat ja auch schon ein bisschen mit Lebensaltern und generationellen Erfahrungen operiert. Herr Villacker, Sie merken schon, hier geht es ums Ganze, Geburt und Tod, was wir heute in der Sonntagsrunde zu bieten haben. Zunächst mal, wie haben Sie das empfunden, diese Papstdarstellung, Vorstellung, Abkündigung?
Also die Aufbahrung sozusagen, das Öffentliche zur Schaustellen jetzt neutral formuliert, ist, denke ich, etwas, das jetzt, ich meine, es ehrt mich sehr, dass Sie mich als Jüngerin bezeichnen, jetzt bin ich mit Mitte 30 vielleicht auch nicht mehr ganz jung, aber grundsätzlich halte ich das für nach wie vor für angebracht, für nach wie vor auch nicht irgendwie irritierend, wenn dann Leute mit einem Selfie-Stick dann dastehen und das Selfie mit dem toten Papst machen. Das ist natürlich ein Ausdruck der Zeit, den werden sie auch nicht mehr wegbekommen. Ja. Also wenn man sich dafür entscheidet, dass man das macht, wenn man sich dafür entscheidet, dass man die Menschen hinlässt und jetzt, glaube ich, gibt es auch gute Gründe dafür, warum man das macht in der katholischen Kirche, dann muss man ein Stück weit damit leben. Ansonsten muss man das komplett wegnehmen. Man muss natürlich auch sagen, wie wird es denn sozusagen vorgelebt? Ja. Also wir sehen ja auch, dass mehr oder weniger jeder, der jetzt da gerade in den Vatikan reist, angefangen von Markus Söder, das Ganze natürlich auch irgendwo bildlich ausschlachtet. Also bei Söder hat man ja gedacht, er fährt jetzt irgendwie zum Champions-League-Spiel, so aufgeregt war er. Das ist natürlich etwas, das spielt in diese Zeit mit hinein. Ich glaube, wir kriegen das nicht mehr weg. Auf Politikerseite könnte man sich zumindest überlegen, wie man sich dann selbst darstellt in diesem Zusammenhang. Ich erinnere mich dann noch an jemand, der das auch zur Perfektion beherrscht hat, sich zu inszenieren in solchen Momenten. Das war seinerzeit Heiko Maas. Ich habe da ein Instagram-Bild noch vor dem geistigen Auge. Da hat er ein Frauenfußballspiel besucht und 99% des Bildes hat er ausgefüllt. Man hat noch so einen kleinen Teil der Tribüne dahinter gesehen. Das ist natürlich eine Art der Selbstdarstellung und auch eine Art der Selbstüberhöhung. Also wir sehen ja auch viele Prominente, die dann im Abschiednehmen des Papstes auf Social Media irgendwo dann Bilder mit dem Papst posten, die sie und den Papst zeigen. Das ist etwas, was mich eher irritiert, muss ich sagen. Das ist so eine gewisse Selbstüberhöhung, die da mitschwingt. Das sollte man vielleicht mal drüber nachdenken.
So, jetzt haben wir über die äußeren Formen gesprochen, über Selfies und über die ganzen ikonografischen Protuberanzen, die es da gibt bei solchen Events. Aber jetzt müssen wir mal zur Sache selbst kommen. Denn dieses Pontifikat, das da zu Ende geht, David Berger, ich fange mal mit Ihnen an. Was hat es bei Ihnen hinterlassen?
Also schon während des Pontifikates hat es mir eigentlich den Glauben an die katholische Kirche zurückgegeben, verrückterweise. Oder zumindest, ich bin wieder praktizierender Katholik in dieser Zeit geworden, weil ich gedacht habe, so schlecht hat es die katholische Kirche mit diesem Papst und trotzdem hat sie solche Zuwächse in Frankreich, in Afrika, selbst in Großbritannien, obwohl dieses Pontifikat eine einzige Katastrophe ist, was Gott da uns zumutet, wenn er ihn ausgewählt hat. Eigentlich schon als er auf die Loggia des Petersdoms getreten ist und die Gläubigen begrüßt hat, das hat bestimmte Traditionen, wie das abläuft, und der sagt guten Abend. Und dann sagt er noch, jetzt segnen wir uns gegenseitig. Das erinnert so an eine grüne Krabbelgruppe, aber nicht an, wenn der Stellvertreter Christi sich zum ersten Mal präsentiert. Kurz vorher war im Zimmer der Tränen, wenn der Papst neu gewählt ist, wird er in Abseits in eine kleine Kapelle geführt, die nennt sich Abseits von der Sixtinischen Kapelle, das Zimmer der Tränen. Dort wird er kurz alleine gelassen, wird dann gefragt, ob er die Wahl annimmt. Unter Tränen natürlich, weil das so ein hohes Amt und nicht würdig ist und so weiter. Und welchen Namen er sich gibt. Und dann kommt der päpstliche Schneider und bringt die ganzen Gewänder. Und was sagt Franziskus da? Nö, der Fasching ist vorüber. Da hat er nochmal seinen Vorgänger gedemütigt, der gerne prachtvolle Gewänder getragen hat. Und der sagt, der Fasching ist vorüber. Also man hat schon gemerkt, er hat ein sehr gespaltenes Verhältnis zu dem Amt überhaupt, das er ausübt, dass er den Titel Vicarius Christi, Stellvertreter Christi, hat streichen lassen aus dem Annuario Pontificio, ist auch bezeichnend, so als ob das Amt ihm gehören würde. Das ist wie wenn der Bundeskanzler jetzt sagt, nö, ich lasse ich streichen im Protokoll. Also eigentlich undenkbar, die ganze Geschichte. Das sind sozusagen mehr formale Dinge und dann kamen mehrere Dinge. Er war einer der Ersten, der sich mit der ganzen Corona-Hysterie hat gleichschalten lassen. Bevor Pfizer die Impfung herausgebracht hat, hat er mehrmals Burla empfangen. Burla, den Herrn von Pfizer, der auch mit Frau von der Leyen gute Geschäfte gemacht hat. Und als dann die Impfung auf den Markt kam, hat sie der Papst heiß empfohlen. Wer sich im Vatikan nicht hat impfen lassen, ist rausgeflogen, hat seinen Job verloren.
Tatsächlich, ja.
Ja, es war unmöglich. Es gab sogar keinen Zutritt zu den Gottesdiensten ohne Impfung.
Mhm. Ja gut, das ist sozusagen, was wir on the receiving end als Gläubige in der Gemeinde oder auch weniger Gläubige
auch erlebt haben.
Genau, aber das wusste ich nicht.
Der Fisch stinkt halt immer vom Kopf her und die Impfstraßen im Kölner Dom und so weiter gehen auf sein Konto zurück. Während man also an Ostern die Kirchen zugemacht hat und gesagt hat, wir können keine Gottesdienste machen, hat man sie zur Impfung wieder aufgemacht. Das war für mich eine Katastrophe des Verlustes an Glaubwürdigkeit, wie sie schlimmer nicht denkbar ist, weil das Weihwasser durch Desinfektionsmittel austauscht und die Kommunion durch die Corona-Impfung, der zeigt doch, ich glaube an meine ganze Geschichte nicht mehr. Und das hat sich so fortgesetzt. Zum Beispiel hat er eine Pachamama-Figur bei der Arizona-Synode aufstellen lassen in der Kirche. Das ist eine indianische Göttin. Bei den Gläubigen hat das zu größter Verwirrung gesorgt. Und dann einige Jahre später beim Jugendtreffen in Sydney hat er gesagt, ja, das Christentum hat keinen Ausschließlichkeitsanspruch. Alle Religionen sind Wege zu Gott. Für jemanden, der strenggläubig katholisch ist, ist das Abfall vom Glauben, ist das Häresie. Und es gab nicht wenige Bischöfe, die gesagt haben, der ist Heretiker. Eine Krone aufgesetzt hat er dem Ganzen noch und dann bin ich schon fertig mit meiner Schimpftirade. Aber wenn man so viele Jahre unter diesem Papst gelebt hat, dann hat sich vieles angeschaut.
Gelitten, ja.
Gelitten hat, ja. Das Letzte, was er gemacht hat, und ich sage das als Mann, der seit 35 Jahren mit einem anderen Mann zusammenlebt, war seine Einführung einer Art Homo-Ehe in der katholischen Kirche. Einer Segnung homosexueller Partnerschaften, die aber für den Außenstehenden wie eine Eheschließung aussieht. Alle afrikanischen Bischöfe haben sich strikt geweigert, das durchzuführen, weil das ist eine ganz andere Mentalität hier. Dass der Kardinal Wölki sowas macht, ist vorstellbar. Oder der Bischof Hees aus Hamburg, seine Freunde traut da. Aber für Afrika unmöglich. Und die haben sich wirklich gesagt, davon wollen sie nichts wissen. Und damit hat Franziskus noch kurz, bevor er von uns gegangen ist, auch eine Kirchenspaltung riskiert. Deswegen hat zum Beispiel Kardinal Müller gesagt, wir brauchen einen Papst, der in Zukunft solche Dinge vermeidet. Wenn wir wieder einen liberalen Papst wählen, wird es eine Kirchenspaltung geben.
Es gibt ja im Islam diese Tradition der sogenannten satanischen Verse mit dem berühmten Roman von Salman Rushdie. Da hat der Mohammed, wenn das richtig überliefert ist, mal eine Phase gehabt, wo er, um den Konflikt mit den Mekkanern, die ja vom Götzendienst lebten, zu entspannen, da hat er die drei weiblichen Stadtgöttinnen von Mekka, dem Allah, beigesellt und hat einfach gesagt, das sind seine drei Töchter und so können wir einen Kompromiss machen. Und das war natürlich eine ziemlich scharfe Abweichung von der islamischen Orthodoxie, sodass man dann wenig später gesagt hat, das sind die satanischen Verse im Koran, die sind ihm vom Satan eingeblasen worden. Das hat er später auch erkannt. Wäre es im Rahmen der katholischen Theologie denn denkbar, dass man dann sagt, also der Papst Franziskus war natürlich ein heiliger Mann, aber in einer schwachen Stunde hat ihm der Satan so einiges eingegeben, was dann nicht gültig sein kann.
Ja, es gibt ja sogar diese mit KI erstellten Bilder, wo der Teufel neben ihm sitzt mit Regenbogenfahne und natürlich aus den USA gemacht und ihm Böses einflüstert. Die katholische Kirche hat übrigens in der Integration solcher heidnischer Gottheiten eine lange Erfahrung. Zum Beispiel in Köln gibt es die Kirche St. Maria im Kapitol. Dort ist auf dem Kapitol eine schwarze Göttin verehrt worden. Was hat also die katholische Kirche bei der Christianisierung Kölns, die sehr früh stattgefunden hat, gemacht? Sie hat da eine Kirche draufgebaut und eine schwarze Muttergottesstatue reingestellt, sodass der Übergang vom Heidentum zur katholischen Religion fließend war. Also im Grunde genommen eine kluge Form der Integration, aber eben der Integration, die schon passiert ist und über viele Jahrhunderte passiert ist. Natürlich wird man auch später sagen können, der Papst hat nicht ex cathedra diese Sachen gemacht. Er war nicht unfehlbar in dem Augenblick. Viele Leute denken ja, ja, für die Katholiken ist der Papst unfehlbar mit allem, was er macht. Nein, er ist in den seltensten Fällen unfehlbar. Und so viel ich weiß, hat dieser Papst nie von dem Recht auf Unfehlbarkeit Anspruch gehabt, sodass er wie viele andere Päpste vor ihm da eben auch geirrt hat. Und es ist für einen Katholiken jetzt nicht verboten, das auch zu kritisieren. Es ist sogar geboten, würden manche Bischöfe sagen, den hat kritisiert haben, so wie Paulus dem Petrus ins Gesicht widerstand auf dem ersten Apostelkonzil und sich damit durchgesetzt hat. So ist es auch das Recht oder die Pflicht eines Katholiken, den Papst auch zu kritisieren.
Robert Willacker, ich habe eine Frage. Sind Sie katholisch, protestantisch oder divers?
Ich war protestantisch. Ich weiß gar nicht, ob das theologisch sozusagen in Ordnung ist oder ob man das quasi auf Lebenszeit ist. Ich war aber das sozusagen, was man eine Karteileiche nennt. Ich habe es immer beneidet, wenn Leute wirklich einen sehr, sehr intensiven Zugang zum Glauben gefunden haben. Der war mir immer verwehrt, trotz dessen, dass ich es auch ernstlich probiert habe. letzten Endes war der formelle Bruch durch den Austritt dann einfach der, dass ich gesagt habe, okay, ich war gerne bereit, auch über Jahre da mein Schäflein beizutragen in Form der Kirchensteuer, wenn das Ganze einem kulturellen und kulturerhaltenden Zweck des irgendwo übergeordneten christlichen Abendlandes, das natürlich für uns kulturprägend ist, dient. Das habe ich dann eingestellt. Ich bin eines Tages mal auf die Website gegangen der evangelischen Kirche in Deutschland oder in Bayern. Und dann war unter den verschiedenen Reitern, die man dort auf der Website sehen konnte, Veranstaltungen und so weiter, Standpunkte und Positionen war dann sehr groß gegen rechts dort.
Sie meinen die apokalyptischen Reiter, nehme ich an, ja?
Genau, die Internetsprache, eben diese Tabs, glaube ich, heißt das dann auf Neudeutsch.
Ja, ja.
Und dann war irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wenn jetzt meine Kirche sozusagen meinen Kirchenbeitrag, meinen kleinen, dafür verwendet, aktiv sozusagen gegen mich zu politisieren, dann bin ich eben auch nicht mehr bereit, das Ganze irgendwo mitzufinanzieren. Deswegen bin ich dann auch irgendwann auch ausgetreten.
Weil Sie gerade von dem kulturerhaltenden Zweck sprachen, den es ja vielleicht mal gegeben hat. Da gab es einen afrikanischen Kardinal, Sarah mit Namen, der hat sich ja unbeliebt gemacht beim verstorbenen Papst mit dem Satz, ihr werdet überfallen von anderen Kulturen. Der hat kritisiert, dass wir, also die abendländischen, europäischen Katholiken, den Sinn für die eigene Herkunft verloren haben. Wir müssen das Thema abschließen, zumal es ja hier, wenn ich richtig sehe, 3-1 steht, wenn ich mich als Protestant auch noch outen darf, also lieber David Berger. Jetzt müssen wir aber trotzdem noch über die Zukunft reden ein bisschen, denn wie geht's denn jetzt weiter? Jetzt kommt das Konklave und was erwarten Sie davon?
Ja, das Konklave wird also frühestens in 9 Tagen beginnen, wenn die Novenziali zu Ende sind. Ich denke, die werden auch sofort anfangen. Da die Kardinäle jetzt schon in Rom sind und jetzt schon ganz viel ausgehandelt wird, eigentlich schon vor dem Tod des Papstes ausgehandelt wurde. Was mir klar zu sein scheint, und das widerspricht dem, was Zeit und andere Mainstream-Medien in Deutschland berichten, die gehen ja davon aus, dass 110 der 133 Kardinäle von dem Papst Franziskus ernannt worden sind und deswegen auch wieder ein Franziskus 2.0 an die Macht kommt. Wenn man aber genau zwischen den Zeilen liest, und ich habe auch dazu noch meine römischen Kontakte aus der Zeit, als ich im Vatikan tätig war, befragt. Die haben mir alle gesagt, so nett der Franziskus war, aber es ist weitgehend die Meinung, auch der Kardinäle, aber auch der ihnen stehenden Bischöfe und so weiter, auf keinen Fall einen zweiten Franziskus. Mhm. Auch die Gemäßigten sind der Meinung, auf keinen Fall einen zweiten Franziskus. Und deswegen rechne ich zum Beispiel dem von Ihnen erwähnten Kardinal Sarah, obwohl er schon so alt ist, große Chancen zu, nach dem langen Pontifikat, denn 11 Jahre oder 10 Jahre ist eine verhältnismäßig lange Zeit für ein Pontifikat, wenn man es nicht mit Johannes Paul II. Vergleicht, wird man auch einen Übergangskandidaten wählen wollen. Und Kardinal Sarah ist der perfekte Kandidat. Er ist tief fromm, er ist Polyglott, er ist hochgebildet, er ist auch im Westen sehr bekannt. Er kennt viele Kardinäle dadurch, dass er Kurienkardinal war und dort mit praktisch vielen dieser Kardinäle schon Kontakt hatte und sie ihn kennen. Und er eine klare Position zu den Fragen der Islamisierung hat. Er sagt sogar, die Barbaren sind schon bei euch in der Stadt und sie werden euch eure Kultur wegnehmen. Und wir aus Afrika sind es dann, die euch die Werte des Christentums zurückbringen, weil ihr uns damals Gott sei Dank christianisiert habt. Also das sind klare Worte auch zur Flüchtlingsgeschichte, die man bei Franziskus leider vermisst hat. Das hat sich auch gezeigt, als er sich mehr oder weniger gegen Trump gewählt hat. Und ich denke mir, wenn es überhaupt einen weltlichen Einfluss auf die Papstwahl gibt, und den gibt es im Vorfeld mit Sicherheit, dann wird nicht, wie die Bild-Zeitung berichtet hat, Kardinal Burkey, der Amerikaner, der Trump näher steht als Sarah, Papst werden, sondern auch da kann Sarah mit der Unterstützung von Vance und Trump im Vorfeld rechnen. Und dass Vance jetzt da war und Trump jetzt da war, ist kein Zufall.
Also, interessant. Sollte es dahin kommen, dass Robert Sarah aus Guinea es wird, dann haben Sie jetzt von David Berger hier im Kontrafunk das zum ersten Mal gehört. Vor dem Konklave kommt der Evangelische Kirchentag in Hannover. Das ist Stoff für unsere nächste Sonntagsrunde. Und wo wir gerade von Wählen sprechen, morgen wird in Kanada gewählt. Und auch da wird sich zeigen, ob es dann ein Trudeau 2.0 wird oder ob vielleicht der Wind of Change, der ja allenthalben zu spüren ist, auch in Kanada weht. Ich habe eins noch gesehen, und zwar Die famose Dunja Hayali vom ZDF hat sich, da sie sich ja immer an Trump abarbeiten muss, das auch mit dem Todesfall im Vatikan zusammengebracht und gesagt, kaum jemand würde sich wohl wundern, wenn Donald Trump jetzt seine Hände nach dem Vatikan ausstrecken würde. Immerhin ist der Sitz des Papstes eine tolle Immobilie mit einem riesigen Garten, der sich als Golfplatz eignet. Er bietet viel Prunk und ist aktuell führerlos. Also das führerlos stimmt, das mit dem Golfplatz weiß ich nicht. Ich spiele nicht Golf, aber ich glaube, die brauchen mehr Platz.
Viel zu klein, ja. Sie waren nicht auf dem Golfplatz. Donald Trump wird nicht nach dem Vatikan greifen. Das habe ich ja vor einiger Zeit versucht, im Kato zu analysieren, weil es dort keine Rohstoffe gibt. Das ist also ein realpolitisch gesetzter Rohstoff hier ist. Der Vatikan interessiert die daher nicht.
Ja, also man muss sagen, dieser mediale Hass, muss man es ja fast schon nennen, auf Trump, der nimmt natürlich in solchen Momenten sehr bizarre Züge an. Wir haben das heute auch gesehen, ob Sie es mitbekommen haben. Die Kleidungswahl von Donald Trump wurde ja breit kritisiert. Er ist im dunkelblauen Anzug aufgetreten und Leute, die sich in ihrem Leben noch nie einen Anzug gekauft haben, waren auf einmal der Meinung, sie können darüber urteilen, wie ein amerikanischer Präsident zu einer Beerdigung zu gehen hat. Verkennen dabei, dass amerikanische Präsidenten bei Beerdigungen ganz oft dunkelblaue Anzüge tragen. Prinz William ist auch im dunkelblauen Anzug gekommen, aber Trump hat man es angelastet. Bei Trump hat man gesagt, okay, das ist ein mangelnder Respekt, der dort dahinter steht. Also es nimmt mitunter bizarre Züge an, die sich dann eben auch in solchen Statements niederschlagen, wenn es heißt, so jetzt wird auf einmal Trump sich den Vatikan natürlich irgendwie einverleiben, ist Blödsinn. Und es zeigt auch ein bisschen die Infantilität, mit der wir hier auf Amerika und vor allem auch auf die Trump-Administration schauen.
Interessant ist, dass die Frau von Trump, die Melania, im Unterschied zu Frau von der Leyen und anderen hohen Damen in der Politik, wie vorgeschrieben, den schwarzen Schleier getragen hat. Auch bei Papstaudienzen ist das so vorgeschrieben. Könnte man natürlich jetzt an andere Politikerinnen denken, die keinen Schleier angelegt haben, wenn sie den Iran besucht haben. Aber das ist eine uralte Tradition, die mit der Würde der Frau in der katholischen Kirche zusammenhängt. Und sie hat den schwarzen Schleier getragen, ähnlich auch andere Politiker, Gatti. Weil Frau von der Leyen war da nichts zu sehen. Also die haben viel mehr gegen das Protokoll verstoßen, diese Damen, als es Trump gemacht hat, weil für die Anzüge ist keine Farbe vorgeschrieben vom vatikanischen Protokoll.
Okay, so jetzt kommen wir von den Kleiderordnungen. Nein, wir können eigentlich dabei bleiben, denn es gibt auch andere Kleidervorschriften oder nicht Vorschriften, sondern politische Pressure Groups, die mit Kleidern einfahren. Und das ist natürlich ein Kopftuch tragender Teil der weiblichen Bevölkerung. Und jetzt geht's in Berlin darum, dass auch Polizistinnen mit Kopftuch Zugang zu diesem Job haben sollen. Also die Berliner Grünen wollen das Neutralitätsgesetz abschaffen, was dieses bisher verhindert und verbietet. Die Begründung ist interessant, weil die Frau, die sich dafür stark macht, die sagt, also hochqualifizierte, kopftuchtragende Frauen, die müssen eben auch für die Polizei jetzt da. Ich frage mich nur, woher weiß die, dass die hochqualifiziert sind, wenn sie ja bis jetzt noch gar nicht mal zugelassen wurden bei den Qualifikationen?
Das Kopftuchthema verfolgt mich seit langem durch mein Leben, weil ich im Jahre 2004 angefangen habe, eine juristische Dissertationsschrift zu schreiben, die unmittelbar reagiert hat auf das damals aktuelle Kopftuch-1-Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Das war ja damals überraschend gewesen, das Kopftuch-1-Urteil. Man hätte eigentlich erwartet, dass der Senat sagt, wenn man eben bestimmte religiöse Symbole bei der Arbeit tragen will, dann kann man eben nicht Lehrer in einer staatlichen Schule im weltanschaulich neutralen Staat sein. Dadurch wird das Grundrecht bei richtiger Betrachtungsweise überhaupt nicht angetastet, denn ich habe ja auch völlig uneingeschränkt das Grundrecht auf Kriegsdienstverweigerung, aber ich kann eben nicht zugleich Berufssoldat werden. Das kollidiert dann. Ich kann nicht sagen, ich will Berufssoldat werden und gleichzeitig den Kriegsdienst verweigern. Da muss man sich dann entscheiden. Dann hat damals schon im Kopftuch-1-Urteil der damalige zweite Senat, der damals zuständig war, etwas überraschenderweise gesagt, naja, das Kopftuch kann im Ergebnis für Lehrer verboten werden, wenn es ein entsprechendes Landesgesetz gibt, das das eben dekretiert. Gäbe es kein Landesgesetz, könnte man es nicht so feststellen. Daraufhin haben die Länder Gesetze gemacht. Und dann kam etliche Jahre später ein zweites Kopftuch-Urteil, diesmal vom ersten Senat, dem sogenannten Rot-Grünen-Senat, der auch eigentlich für Grundrechte zuständig ist. Dieses zweite Kopftuch Kopftuchurteil vom ersten Senat hat dann im Grunde das Kopftuchurteil über den Haufen geblasen und hat dann gesagt, auch ein Gesetz auf Landesebene genüge nicht, um das Kopftuch ausschließen zu können. Es müsse im Einzelfall immer nochmal geguckt werden. Das ist im Grunde bis heute die geltende Rechtslage. Das Kopftuch-2-Urteil des ersten Senates ist rechtswidrig gewesen. Das kann man ganz klar sagen, denn es ist ein Senat des Bundesverfassungsgerichts nicht befugt, die bereits stehende Rechtsprechung eines anderen Senats über den Haufen zu blasen, sondern die hätten den großen Senat einberufen müssen. Das haben sie damals nicht gemacht, weswegen eigentlich die Wirksamkeit des zweiten Kopftuchurteils bis heute sehr, sehr fraglich ist. Aber darauf bauen die natürlich auf, wenn sie das jetzt in Berlin möglich machen wollen. Ich sehe das also, weiß Gott, kritisch. Das ist eine Bankrotterklärung des zivilen Staates, wenn also die Beamtenstellung genutzt werden kann zu religiösen Demonstrationen.
Wenn jetzt eine Polizistin vor mir steht, die ein Kopftuch trägt, die ja in dem Moment eine Vertreterin des Staates ist, die irgendwo geltendes Recht durchsetzen soll oder Rechtsverstöße ahnden soll, wenn diese Person dann offen zeigt, dass ihre Gebote, die sie befolgt, sich eben nicht nur aus der Verfassung oder nicht nur aus dem bürgerlichen Gesetzbuch irgendwo ableiten, sondern aus Befehlen, die sie von ihrem Gott bekommt, die sie von Allah bekommt, der gesagt hat, bitte verhülle dich, dann finde ich das einfach als Botschaft, die der Staat damit transportiert. Und in dem Moment repräsentiert für mich diese Frau dann den Staat natürlich etwas sehr, sehr Verheerendes. Das mag anders sein, wenn ich jetzt im dritten Hinterzimmer einer Behörde sitze, zwar verbeamtet bin, aber völlig ohne Publikumsverkehr, Kontakt und meine Arbeit verrichte, aber im direkten Bürgerkontakt und vor allem da eben an der sensiblen Schnittstelle, wo das Recht, das ja letzten Endes auch ein Ausdruck unserer Kultur ist, also nach meinem Begriff ist Recht etwas, wo wir unsere Kultur eben in Paragraphen gegossen haben. Und wenn in diesem Kontaktpunkt zum Bürger dann solche Botschaften gesendet werden, finde ich das hochproblematisch.
Dieses Signal, wenn man es genau analysiert, bedeutet ja, das ist eine Kämpferin. Sie kann ja Muslimin sein. Sie kann ja als Muslimin auch bei der Polizei dienen. Das sieht man ja nicht, solange das Kopftuch nicht ins Spiel kommt. Aber wir wissen ja, dass das Kopftuch, was ja keineswegs vorgeschrieben ist, nicht jede Muslimin muss ein Kopftuch tragen, um Muslimin sein zu können. Aber wenn sie es tut, dann dokumentiert sie, dass sie für eine Sache kämpft, dass sie einen kämpferischen Islam vertritt, dass sie in dieser sehr heiklen Stimmung eindeutig die Partei, ja, einer Spaltung zunächst mal vertritt und eben, wie Robert Willacker gesagt hat, nicht das Grundgesetz vertritt.
Ja, in der Tat. Das ist auch der Sinn der herkömmlicher tradierten Regelung, dass Beamte eben gerade keine weltanschaulichen Bindungen zum Ausdruck bringen dürfen und dass man eben in der Tat, dass der Beamte neutral sein muss, weil eben einer Spaltung der Gesellschaft in Konfessionen oder gar in Bürgerkriegsgruppen vorzubeugen ist. Man könnte da lange drüber reden. Ich würde vielleicht auch mal ein ganzes Buch drüber schreiben. Der Punkt ist, auch die Rechtsphilosophie ist so praktisch umgestürzt worden in den letzten 30 Jahren von einem Denken vom Staat her, dass der Staat also, wenn er irgendetwas plant und eine Gesetzgebung machen will, zunächst einmal von seinen eigenen Interessen und Bedürfnissen her denkt und dabei natürlich die Grundrechte der Bürger im Auge behalten beachten muss. Und das ist sozusagen einmal umgestürzt worden und die heutige Rechtsphilosophie denkt völlig einseitig von den Grundrechten her und Gemeinwohlprobleme können nur noch abgebildet werden als ein gegenseitiges Abwägen der Grundrechte von Individuen. Und das führt typischerweise in die Irre und da werden auch die größten rechtsphilosophischen und staatspolitischen Probleme letztlich vom Geistigen her unzugänglich. Und deswegen verstehen sozusagen unsere Politiker gar nicht mehr, worum es bei der Problematik eigentlich geht, sondern die sehen nur noch die Grundrechte und Juristen, die sich hervortun wollen, junge Doktoranden, die eine Doktorarbeit schreiben, die befassen sich immer damit, noch ein neues Grundrecht für irgendeine unterdrückte Gruppe zu erfinden. Und da kommt dann zum Beispiel raus, dass Grundrecht uniformierter Polizistinnen im Außendienst auch noch Kopftuch zu tragen. Das wird dann nochmal neu erfunden, damit kann man sich immer gut profilieren, da kriegt man gleich mehrere Forschungspreise. Also das ganze Denken ist irgendwie in eine Schieflage geraten seit 30 Jahren.
Also wir warten auf das Buch von Ulrich Vosgerau zu diesem Thema.
Das gibt's. Das heißt Freiheit des Glaubens und Systematik des Grundgesetzes und ist bereits 2007 bei Dunker und Humblot erschienen. Es steht nur leider nicht im Mittelpunkt der wissenschaftlichen Debatten, weil es eben doch ein bisschen abseits des Mainstreams ist, ist aber in einem hervorragenden Verlag erschienen.
Aber du hast doch gerade gesagt, du wolltest nochmal drüber schreiben.
Ja, das war ja jetzt spezifisch die Dissertationsschrift zum Thema Glaubens- und Gewissensfreiheit.
Genau.
Und da müsste man es nochmal ausweiten, müsste eine ganz große Perspektive daraus machen.
So, also darauf warten wir. Und bis dahin kann man ja gar nicht genug gegen die Nazis kämpfen. Also jeder, der solche Meinungen vertritt wie Ulrich Vosgerau und vielleicht auch noch einige andere hier in dieser Runde, die muss man ja als Nazis bekämpfen. Das tut unter anderem ein Historiker im Deutschlandfunk, der wurde zitiert mit Gaskammern. Also wirklich, jetzt muss man sich mal festhalten. Also es gibt kein Halten mehr in diesen Äußerungen. Der wurde also interviewt zur AfD und findet, dass die AfD sich im Moment rasend schnell der historischen NSDAP der 20er Jahre annähert. Natürlich Korrektiv, Potsdam-Lüge, alles das, was wir hier schon auch mit Ulrich Vosgerau oft diskutiert haben, kommt wieder vor, wird alles vorgekramt. Und dieser Historiker, Thomas Weber ist sein Name, der hat sich also auf Leute berufen, angebliche Holocaust-Überlebende, die gesagt haben, das seien jetzt die ersten Schritte zu den Gaskammern. Achtung, wirklich, das ist so gesagt worden, die ersten Schritte zu den Gaskammern. Soweit sind wir jetzt im öffentlich-rechtlichen Radio, dass so etwas gesendet wird. Ich meine, das ist der eigentliche Skandal.
Also es ist unfassbar. Ich habe es natürlich gelesen und das Zitat selber, das er gebracht hat, war so schwiemelig schon mal formuliert, das hätte also von Korrektiv sein können, war es vielleicht auch, man weiß es nicht, dass es also rechtlich nicht angreifbar ist, weil er hat nicht gesagt, Holocaust-Überlebende haben zu mir gesagt, Doppelpunkt, Anführungszeichen. Sie haben nämlich gesagt, sondern das war so komisch formuliert irgendwie, sie würden das sinngemäß sagen und wenn wir uns vorstellen, sie könnten es sagen, dann sollten wir drauf hören. Also in diese Richtung ging es. Was aber außerdem der Skandal ist, und das kann man ja auch jeden Tag wieder mit Händen greifen. Also, es gibt ja jetzt diesen Fall, weil jetzt in den letzten Tagen, gerade wieder in den Medien, von diesem ehemaligen Berufssoldaten in Haßfurt, ja, der mit dem Schwachkopf, da hat ja jetzt die Staatsanwaltschaft gesagt, dass sie die Sache mit Schwachkopf nicht weiter verfolgen wird, ja, aber stattdessen einen anderen Strafbefehl beantragt, auch erfolgreich, darum muss ein Einspruchverfahren geführt werden, wegen Volksverhetzung und zwar in der Variante Verharmlosung, daran anknüpfend, dass der ja parallelisiert hatte, das ist ja ganz bekannt. Einmal das Zitat von Sarah Busetti im ZDF, wo sie gesagt hat, die Ungeimpften oder die Impfskeptiker sind der Blinddarm der Gesellschaft und der ist ja überflüssig und das wird dann parallelisiert, einfach an die Seite gestellt, mit dem Zitat eines Nationalsozialisten von 1940, der sagte, das Judentum, das ist der eiternde Blinddarm der Gesellschaft, das müssen wir aus Europa rausoperieren. Er hat das nicht weiter kommentiert, sondern hat das nebeneinander gestellt und die Parallelisierung, die mag dann für sich sprechen, da kann sich jeder seinen Teil denken, dass es da ja unübersehbare Parallelen gibt zwischen den Zitaten. So, und da sagt jetzt die Staatsanwaltschaft Bamberg, das sei Volksverhetzung im Sinne des Verharmlosens. Wenn man also nichts verändert, nichts manipuliert, sondern nur zwei Wortlaute, die authentisch sind, nebeneinander stellt, gleichzeitig gilt aber der ständige und jeden Tag neu vorgebrachte, die Gleichsetzung letztlich der AfD mit der NSDAP komischerweise bei der Staatsanwaltschaft nicht als Verharmlosung.
Und das ist Bamberg wieder, nicht?
Das ist wieder der Sondergerichtshof Bamberg, ja.
In Österreich ist ja die FPÖ seit 1955 mit den Vorgängerparteien dann schon seit Ende des Zweiten Weltkriegs Teil der Zweiten Republik, war schon in 5 Bundesregierungen vertreten und ist auch hier sozusagen regelmäßig mit Vorwürfen des Rechtsextremismus natürlich in allen Formen und Facetten konfrontiert. Dieses Schwert wird irgendwann stumpf. Wenn eine Partei mal eine gewisse Größe erreicht hat, in Österreich sind das jetzt mittlerweile 30%, in Deutschland sind es in Umfragen 25% bei der AfD, dann verfängt diese Zuschreibung nicht mehr. Ja. Wenn sie auf eine 7-8% Partei so hinhauen, dann mag das noch funktionieren. Wenn eine Partei 25% hat, dann kennt jeder Einzelne in seinem Freundes- oder Bekanntenkreis jemanden, der AfD will, der FPÖ will und der merkt dann auch, dass die sozusagen mediale Erzählung nicht mehr mit dem übereinstimmt, wie er diese Leute wahrnimmt, die eben rechte Parteien wählen. Also ich glaube, der jemand, der sagt, das ist der Beginn der Gaskammern, der ist im Straßenverkehr nicht mehr vom Vertrauensgrundsatz umfasst. Aber diese Zuschreibungen dienen nicht, die Wählerschaft der AfD zu reduzieren, sondern das sind Botschaften an mögliche Koalitionspartner. Das heißt, wenn man die Partei nicht vom Wähler trennen kann, möchte man sie möglichst langfristig von Koalitionspartnern trennen. Das heißt, es soll einer CDU verunmöglicht werden, es soll einer ÖVP verunmöglicht werden, ihrer Wählerschaft oder den Medien zu erklären, warum sie Kooperation mit dieser Partei eingehen. Das heißt, es ist ein Stück weit eine Isolierungsstrategie, die dahinter steht. Man darf nicht glauben sozusagen, naja, warum benutzen die dieses Wort immer noch? Das verfängt doch schon längst nicht mehr. Nein, das geht einfach ganz klar in die Richtung der sogenannten bürgerlichen Mitte, in Richtung der ehemals konservativen, großen christlich-sozialen Parteien. Die sollen davon abgehalten werden, Kooperation zu suchen.
Aber funktioniert sowas nach Ihrer Meinung, Herr Willacker? Denn da gilt ja genau das Gleiche. Auch innerhalb der Parteien, zumindest an der Basis, gibt's ja dann eben diese 25% Leute, die irgendwie schon andere Freunde haben, bei denen sie wissen, das stimmt ja alles nicht.
Ja, also diese Brandmauer, die bröckelt natürlich von unten. In den Kommunen, nicht nur in Ostdeutschland, auch im Westen, wo sozusagen die persönliche Bekanntschaft ja häufig über der Parteizugehörigkeit steht, wo man die Leute noch persönlich kennt, da bröckelt das längst. Da ist das längst gang und gäbe in Gemeinderäten, in Kommunen, dass mit der AfD zusammengearbeitet wird, dass mit der AfD gestimmt wird. Das wird noch etwas dauern, bis das auf Landesebene, bis das auf Bundesebene ankommt. Auf Bundesebene, glaube ich, wird das noch sehr, sehr lange dauern. Aber es ist eine Erosionsbewegung, die da natürlich stattfindet. In Österreich ist dieser Umgang deutlich unverkrampfter, einfach weil die FPÖ hier auch schon sehr, sehr lange Teil des politischen Systems einfach ist. Ich meine, was die christlich-konservativen Parteien betrifft, vor allem in Österreich kann ich das sagen, da gibt es keine Werte oder ideologische Basis mehr, auf der Politik gemacht wird. Das meine ich völlig ohne Hohn, ohne Spott. Die ÖVP hat ein Interesse, dieses Interesse lautet Macht. Sie hat verschiedene Player, verschiedene Vorfeldorganisationen, die sozusagen rückgestellt werden müssen und dafür muss man in einer Bundesregierung vertreten sein. Dementsprechend schmerzbefreit ist man da ehrlicherweise auch. Also die ÖVP lässt sich sehr, sehr weit treiben, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, wenn garantiert ist, dass sie weiterhin in Bundesregierungen vertreten ist. Das ist in Österreich seit über 40 Jahren. In Deutschland sehe ich ähnliche Tendenzen. Da ist natürlich trotzdem nach rechts noch eine deutlich größere Hemmung da, als das in Österreich der Fall ist. Aber ich denke, auch da werden sich irgendwann Prozesse einsetzen, die sagen, bevor wir gar nicht regieren, regieren wir lieber mit der AfD. Friedrich Merz verkörpert das perfekt. Der einzige politische Antrieb, den der Mann die letzten 20 Jahre hatte, war die Rache an Merkel. Ich glaube, er hat keinerlei Plan für seine Kanzlerschaft ab Tag 1, sondern er hat nur einen Plan bis hin zu dieser Kanzlerschaft. Und das spielt für mich so ein bisschen mit hinein in diese allgemeine Diagnose, dass es eben das, was es auf der linken Seite durchaus noch gibt, noch eine Vorstellung, noch ein Weltbild, dass das in den ehemals christlich-konservativen Parteien immer weiter erodiert oder man auch immer mehr bereit ist, das zu opfern für den Machtanspruch.
David Berger.
Das ist ja das, was sich derzeit tendenziell abzeichnet. Ich glaube auch, dass die Brandmauer nicht nur von unten bröckelt, sondern Jens Spahn hat ganz gut gezeigt, dass er da nicht so neben Merz steht, wie das Merz sich vielleicht wünschen würde. Das war ja auch schon so, dass Spahn zum Beispiel in die USA gereist ist zu Trump-Wahlveranstaltungen. Also er ist auch einer, der an die Macht will und von daher andere Punkte setzen wird. Und ich glaube, in seinem Kopf schon umgeschaltet hat, dass er, wenn er denn mal Bundeskanzler werden will, das wahrscheinlich nur mit der AfD schafft.
Und dann denke ich immer ausgerechnet Jens Spahn.
Ja.
Und dann läuft es mir kalt den Rücken runter.
Ja, aber so wird es kommen und es wird ja auch interpretiert als Absetzungsbewegung. Es ist ja nicht nur der Linnemann, der eben nicht Minister werden will, was ich sehr gut verstehen kann. Es ist eben auch der Spahn, der eindeutig nicht Minister werden will, sondern was ganz anderes werden will und dann später vielleicht in ein, zwei Jahren dann sagen will, also ich war nicht in dieser Regierung. Ja, ich bin jetzt frisch und unverbraucht. Und im Übrigen, wir wissen immer noch nicht, ob Friedrich Merz überhaupt zum Bundeskanzler gewählt werden wird. Da gab es schon vielfältige Absetzbewegungen in der SPD. Man sieht, wie die SPD rudert. Es gab jetzt neulich erst vor knapp einer Woche die Sache, dass dann SPD-Vertreter herkommen und sagen, wir machen ein Gesetz, das den Mindestlohn auf 15 Euro festlegt, was übrigens auch verfassungswidrig wäre, aber davon mal ganz abgesehen, einfach um die Reihen sozusagen zusammenzuhalten, fast schon mit Gewalt, weil doch jetzt schon einige in der SPD angekündigt haben, dass sie eigentlich den Merz nicht wählen wollen. Wir wissen noch nicht, wie das ausgeht. Auch das kann noch schiefgehen.
Also, ich war es nicht, wird wahrscheinlich der Wahlspruch für die nächsten Jahre in Deutschland werden. Ich habe keine Masken bestellt, ich habe niemanden zur Impfung gezwungen. Also, ich war es nicht. Aber das war die Sonntagsrunde am 27. April 2025 und ich danke David Berger, Ulrich Vosgerau und Robert Willacker für diese Diskussion. Und jetzt noch was, das vor allem unsere Hörer in der Schweiz betrifft. Der Kontrafunk ist inzwischen in vielen Regionen per DAB Plus zu hören. Das heißt nicht nur über Internet, sondern so, dass man das Programm mit jedem modernen Autoradio empfangen kann. Und zwar von St. Gallen bis Schaffhausen, Winterthur in der Gegend von Aarau bis Olten, von Zug bis Luzern und am Vierwaldstätter See entlang sowie im Berner Oberland. Jedes dieser Sendegebiete kostet rund 10.000 Franken pro Jahr. Manche bisschen mehr, manche bisschen weniger. Wenn Sie möchten, dass der Kontrafunk hier auf Sendung bleibt, dann können Sie quasi Pate werden. Sponsern Sie die Gebühren für einen Sender und für ein Jahr, damit Ihr Lieblingsradio auch den anderen Eidgenossen bekannt wird. Schreiben Sie an info@kontrafunk.radio, dann erfahren Sie alles Weitere. Und da wir schon in der Schweiz sind, möchte ich Sie auf eine ganz besondere Zugfahrt hinweisen, die der Kontrafunk exklusiv veranstaltet. In einem Monat, am 31. 31. Mai fahren wir mit dem historischen roten Doppelpfeil durch die Ostschweiz. Es gibt eins Mittag an Bord und danach eine Sonntagsrunde auf Schienen. Wir haben nur 80 Plätze, die Hälfte ist schon weg. Aber nach dem Orient Express, der Transsibirischen und dem Canadian ist unser Angebot sicher eins der größten Highlights für Eisenbahnfans und Kontrafunkhörer. Denn etliche bekannte Stimmen fahren auch mit und mit denen können Sie sich schön unterhalten. Buchungen bitte über unsere Webseite kontrafunk.radio und nach so vielen Informationen ist es jetzt Zeit, sich schnell zu verabschieden. Am Mikrofon war Burkhard Müller-Ulrich und der wünscht Ihnen allen einen schönen Sonntag.